aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargau-Zeitung. Ja, Martin, herzlich willkommen zum ersten Podcast vom neuen Jahr.
Ja, schön, da zu sein. Freut mich. Und ich habe besonders Freude, dass unser Plan aufgegangen ist. Wir haben uns vorgenommen, mit jemandem zu reden und das klappt. Und zwar geht es um Minigolf. Da haben wir eine Vize-Weltmeisterin, die im Aargau wohnt mittlerweile, Maya Eigenmann. Aber bevor wir dann mit ihr reden, nimmt es mich wunder, Minigolf und du, ist das eine Liebe?
Nein, gar nicht. Ich hasse es. Ich spiele es aber gleich die ganze Zeit. Mein Problem ist, vom Tennis her, ich spiele ja Tennis und ich spiele Minigolf so, dass ich auf meiner Backhand-Seite quasi Minigolf spiele, also mit dem, wo ich zweihändig bin. Und im Tennis ist es eben so, dass du eigentlich nicht unbedingt nur darauf aus bist, dass das Ding gerade muss. Oder? Das heisst, ich ziehe immer viel zu fest nach rechts. Und meine Bälle sind immer schräg. Dort hat es unglaublich viel Frustpotenzial. Aber meine letzte Minigolf-Runde, die ich gespielt habe, ist, glaube ich, meine beste ever gewesen. Habe ich eine 42-Schlag-Runde gespielt. Von dem her, auf die bin ich schon fast ein bisschen stolz, weil ich glaube, so gut bin ich noch nie gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so gut werde sein. Aber ich kann jetzt gross rum erzählen, dass ich mal 42 Schläge gebraucht habe. Ja, ich muss aber schon noch wissen, wie steht es um deine Minigolf-Kompetenzen?
Ja, nicht die beste, aber ich finde es spannend, wenn ich mit meinen Kindern spiele, wie viel Lebensschule in diesem Spiel innen ist, wie viel Frustbewältigung und Umgang mit Frust und dann auch immer wieder das Versuch abzuhaken und dann, wenn es halt nicht klappt hat bei einer Bahn, bei der nächsten doch wieder. Und ich finde das immer sehr spannend zu beobachten, wie Kinder damit umgehen und auch Mühe haben. Und ich selber in mir merke, wenn dann meine Freundin besser ist als ich, ja, irgendwo gleich auch der Frust rum ist, aber gleichzeitig wollte man ja Vorbild sein bei den Kindern und sagen, nein, ich gehe da völlig tief und entspannt damit rum, aber dann verkrampfe ich noch mehr und trifft dann erst recht nichts mehr. Und ja, es ist Katastrophe, ich kann nicht Punktzahl sagen, aber es macht Spass. Und jetzt, ja, ich kann mir, wenn das jemand so gut kann wie unser heutiger Gast, dann können wir wahrscheinlich hoffentlich auch noch viel lernen davon.
Also ich würde sich garantiert noch danach fragen, was ich dann erstmal schauen soll. Weil ich immer so ein Klassiker, ich kann dann schön konzentriert hin und finde so, ja, jetzt, go, nächste Bahn. Dann geht der schräg und dann könnte ich den Schläger schon wieder quer über die Anlage rühren, einfach weil es wieder himmelweit irgendwie an Zeugs vorbeigegangen ist. Darum ja, ich bin sehr gespannt. Du kannst sicher noch zwei, drei Infos schnell zu ihrer als Person geben, dass wir ein bisschen wissen. Eben, wir wissen, jetzt ist Vize-Weltmeisterin, aber was müssen wir sonst noch wissen zu der Maya, bevor wir da unser Gespräch startet?
Ich wollte sagen, sonst reden wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde drüber. Ich merke, das ist ein Thema, wo alle etwas zu erzählen haben. Ja, eben, wie gesagt, Maya Eigenmann, letztes Jahr Vize-Weltmeisterin geworden im Minigolf. Sie ist zu Zupfiken daheim, ist 35 und ist schon mal Vize-Weltmeisterin gewesen, ist Europameisterin gewesen, hat mit der Mannschaft Medaillen geholt an grossen Anlässen, mehrfache Schweizer Meisterin, also eine, die das Handwerk absolut beherrscht und uns viele Tipps geben, aber natürlich auch vieles sonst erzählen. Und darum freuen wir uns jetzt riesig, dass sie heute bei uns ist. Und ich sage, hoi Maya, schön bist du da.
Hallo, schön, dass ich dabei bin.
Du, als erstes nimmt mich Wunder, jetzt ist ja Winter und das... Ja, Minigolf spielt man klassischerweise für Russen, ist für viele eine Sommersportart. Bist du jetzt einfach in der Winterpause oder gibt es Hallentraining?
Es gibt auch Hallentraining. Wir haben leider immer weniger Hallen in der Schweiz, aber wir haben noch ein paar, wo wir eben Wintertraining machen können. Ich spiele eigentlich so, ja, generell so ein Turnier im Monat. Und jetzt, also unser Winterquartier so zum Trainieren ist eigentlich Bassersdorf. Genau, dort hat es eine gute Halle.
Ist es einfach in der Halle zu spielen, weil es immer die gleichen Bedingungen sind? Kein Wind, kein Laub auf der Bahn oder was da alles noch passieren kann?
Das hat schon ein bisschen Einfluss, genau. Von dem her ja. Es hat aber gleich auch so Veränderungen wie Luftfeuchtigkeit, wo man auch nicht kann beeinflussen kann. Und das ist halt in der Halle, je nachdem, halt auch, wenn es draussen trocken ist, ist es auch in der Halle trockener oder wenn mehr geheizt wird, wenn es draussen kälter ist. Oder eben auch, wenn es draussen kälter ist, ist es in der Halle manchmal auch kälter. Also es verändert sich schon ein bisschen, aber eben man hat keinen Wind, man hat weniger Laub oder Dreck, wo kann auf die Bahn fallen, während man spielt. Ja, aber...
Bevor wir dann später... Entschuldigung. Okay. Bevor wir dann später dazu kommen, was da alles wichtig ist bei Minigolf, wollte ich aber gleich damit anfangen, was letztes Jahr passiert ist. Du bist Vize-Weltmeisterin geworden. Ein riesen Erfolg. Und mich nimmt es Wunder, ist das überraschend gekommen oder hast du gemerkt, du bist sehr gut in Form, deine Schläge kommen. Nimm uns zurück an, an das Turnier, an dem Moment, wo das geklappt hat.
Es ist nicht ganz überraschend gekommen. Ich war immer so ein bisschen vorne mit dabei gewesen. Ich bin ja 2022 Europameisterin geworden. Also ich wusste, ich kann es. Es war aber von dem her ein schwierig gewesen, weil ich kein Damen-Team hatte. Also ich bin als Einzelspielerin gestartet. Und dann, das habe ich schon einmal gemacht und das ist nicht so gut rausgekommen. Und ich habe einfach das mal gewusst, was auf mich zukommt. Also dass ich einfach kein Team habe im Rücken, das gleichzeitig mit mir auf dem Platz ist. Das ist von dem her schwieriger, weil ich muss auch mit den Einzelspielern starten, was eher ein bisschen schlechtere Nationen sind. Sprich, ich bin wirklich, muss relativ hohe Resultate schreiben und gleichzeitig dann meine Leistung können abrufen. Ich kann das aber eben recht gut können handeln. Und ja, ich kann einfach können das durchziehen, was ich auch können machen konnte, wo ich gewusst habe, was ich kann. Und ja, es war mega lässig. Vor allem halt gegen den Schluss, was dann wirklich einfach immer enger geworden ist und ich einfach gemerkt habe, ja, es könnte lange für eine Medaille. Dort habe ich einfach wirklich alles versucht auszublenden und so gut zu machen, wenn ich es gerade trainiert habe.
Jetzt, wo wir uns vorbereitet haben, haben wir gesehen, dass du quasi als Vize-Weltmeister im sogenannten Stroke-Play aufgeführt wirst. Und dann bin ich schon mal verwirrt gewesen. Weil ich bin davon ausgegangen, es gibt einfach eine Disziplin im Minigolf, das ist, ich stelle den Ball ab der Anfang der Bahn, probiere mit möglichst wenig Schlägen ein Loch und gut ist, aber scheinbar gibt es mehrere Disziplinen. Kannst du uns da mal aufklären? Was gibt es im Minigolf alles?
Genau, das gibt, also startet der Wettkampf eigentlich einmal mit dem Teamwettkampf. Gleichzeitig läuft aber der Strokeplay-Wettkampf. Und Strokeplay heisst eigentlich Schlaganzahlspiel. Also die ersten zwei Tage sind mannschaftswertig. Das heisst, nach zwei Tagen wird Mannschaftswertung abgeschlossen. Also dort werden eigentlich einfach Teamresultate zusammengezählt und es geht auf Schlaganzahl. Und das, was man gespielt hat in dieser Mannschaftswertung, zählt aber auch fürs Einzelgrad. Und das wird am dritten Tag dann, der Finaltag, entschieden. Und das geht auch auf Schlaganzahl. Und dann kommt nochmal ein Tag an der WM, wo man Mixed Play hat. Also da haben immer eine Frau und ein Herr zusammen, die abwechselnd spielen. Und so werden vier Runden gespielt und das geht auch nach Schlaganzahl. Und dann am letzten Tag ist noch Matchplay-Wettkampf. Und dort wird immer ausgelost. Jetzt bei den Damen spielt die Nummer 1 gegen die Nummer 16 nach der Vorrunde vom Strokeplay. 2 gegen das 15 und so weiter. Und dann geht es nach Bahnengewinn. Also wer eine Bahn besser spielt, kommt einen Punkt über und so weiter. Wenn es ausgeglichen ist, werden keine Punkte verteilt und werden einfach 18 Bahnen gespielt. Und wenn man halt nicht mehr kann gewinnen, ist fertig. Dann kommt der weiter, der halt das Duell gewonnen hat.
Wenn du sagst, du hast kein Team dabei gehabt, sind dann im Moment in der Schweiz einfach zu wenig Frauen genug gut? Oder sind die besten Verhinderer gewesen? Oder wieso bist denn du allein vor Ort gewesen?
Es hat allgemein sehr wenig Frauen, die spielen. Und die paar, die halt vorne mit dabei sind, die können international Niveau spielen, die haben nicht können, nicht wollen, Pause gemacht. Genau. Und dann, ich habe das aber von Anfang an gewusst. Ich habe aber gesagt, ich mache das, ich mache mit. Und weil das Herrenteam ist lässig, ich kenne die schon mega lange, also ich fühle mich wohl mit ihnen. Das ist kein Problem. Aber es ist mehr halt, auf dem Platz ist ja dann gleich etwas, was fehlt, was einem mitreissen kann.
Jetzt musst du schnell sagen, wie sieht denn Minigolf in der Schweiz aus? Also weißt du, die wirklich so wie du sehr, sehr ambitioniert Minigolf spielt, von wie vielen Leuten reden wir da? Jetzt hast du eben gesagt, bei den Frauen sind es generell sehr wenige, jetzt sind noch viele nicht mitgekommen. Kannst du uns da mal so ganz grob einen Überblick geben, damit wir ein bisschen wissen, wie gross denn quasi Minigolf, nicht im Breitensport, wo du irgendwie so Hobbyspieler hast, wie irgendwie der Martin und mich, wo irgendwie, weiß auch nicht, zweimal im Jahr auf einer Minigolfanlage stehen, sondern die wirklich sagen, ich betreibe Minigolf als Sport.
Schon viele Lizenzierte, aber jetzt mal viel die Leute auf dem höheren Niveau, sage ich jetzt mal, sind bei den Damen vielleicht 6 Frauen und bei den Herren sind es so um die 20. So. Aber Lizenzierte hat schon deutlich mehr. Also es ist vor allem, Winigolf ist relativ veraltet, sage ich jetzt mal. Also wir haben sehr viele Senioren und Seniorinnen, die spielen. Dadurch ist halt das Elitebereich, also Damen und Herren, ist relativ klein. Und Jugend haben wir praktisch gar keine. Das ist halt sehr schade. Darum eben, es gibt sehr viele Lizenzierte, aber von den Herren jetzt und von den Damen sind es eigentlich ein kleiner Bereich. Also insgesamt sind es vielleicht so ja, 25, 30 Damen und Herren zusammen, die jetzt wirklich auch international mitheben
können. Wie bist denn du beim Minigolf gelandet? Wenn du sagst, eher ein veralteter Sport in Anführungs- und Schlusszeichen, wie hat es dich zum Minigolf verschlagen?
Meine Eltern spielen beide, also schon bevor wir Kinder auf die Welt gekommen sind. Und wir sind dann einfach mitgegangen, amig, wo sie Turnier gespielt haben, sind wir auf dem Spielplatz nebenan gewesen. Irgendwann hat meine ältere Schwester angefangen zu spielen und meine Brüder und ich haben mehr einfach so ein bisschen Volksturnier gespielt, also das, wo halt auch nicht lizenzierte Spieler können spielen. Und dann sind wir mal bei meiner Schwester an der Schweizer Mannschaft zuschauen und dort habe ich dann gefunden, mal, ich möchte auch anfangen und dort bin ich 15 gewesen, und dann habe ich einen Schläger bekommen und habe angefangen. Dann habe ich im Dezember das erste Turnier gespielt und im März Aufgebot bekommen für das Jugendkader. Also ich habe halt so Technik schon können, weil ich dort eben halt schon mitbekommen habe von klein auf und dann ist es einfach mehr so ein bisschen, wie spielt man mit dem Profimaterial und alles. Ja, das Materialkenntnis habe ich dann einfach noch ein bisschen lernen, aber Technik habe ich eigentlich schon von Grund auf immer mitbekommen.
Es würde mich wahnsinnig wundern, wie so eine Weltmeisterschaft aussieht. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, so die Minigolf-Anlage, wie man sie heute kennt, war eine Schweizer Erfindung, ursprünglich mal aus der Schweiz gekommen. Ist das jetzt ein weltweiter Sport? Also wenn du in einer WM bist, sind da Teilnehmerinnen von der ganzen Welt dabei? Hat es da Fans, die jubeln nebendran? Oder wie läuft so eine WM ab?
Ist sehr unterschiedlich auch nach Austragungsort. Also jetzt letztes Jahr in Neheim, Deutschland, ist es relativ gut publiziert worden von, also ich glaube auch den Medien ist es gekommen. Sprich, es hat sehr viele Zuschauer gehabt, halt Minigolfer, die selber spielen, aber nicht so gut sind, die gewusst haben, zwischen WM kommen können zuschauen. Es ist aber auch das erste Mal wirklich von A bis Z live übertragen worden, über Facebook, über diverse Links, wo man können, halt wirklich dabei sein. Es hat überall Kameras gehabt. Also es hat dann schon gegen das Ende hat sehr viele Zuschauer gehabt. Also man hat wirklich in dieser Anlage gehabt, man konnte rundherum laufen und es hat rundherum Leute gehabt. Also da muss man einfach können ausblenden und abschalten und in den Himmel schauen, weil dort hat es keine Leute. Und jetzt so an einer WM hat es schon, wir haben Inder dabei gehabt und Japaner, das sind so ein bisschen die Exoten, Koreanerinnen, aber sonst hat es eigentlich wenig Spieler, die nicht von Europa sind, weil es halt wirklich, eben, es ist halt so ein bisschen in Europa geboren und mehr als ein bisschen da verbreitet. Und jetzt auch die Exoten sind auch eher nicht so stark in Mannschaften. Aber es ist eigentlich noch, ich finde es eigentlich noch cool, dass die gleich mitmachen. Man muss eben manchmal ein bisschen höhere Resultate schreiben, wenn man mit denen zusammenspielt. Man muss das können ausblenden. Aber es ist eigentlich lässig, wenn man so ein bisschen kann auch das Niveau in diese Welt mitbringen. So, ja. Und so ein bisschen die grössten Nationen, die mitspielen, also die besten Nationen, sind eigentlich Deutschland, Schweden, Tschechien, die Schweiz gehört dort auch dazu. Ja, so ein bisschen das.
Du hast gesagt, es ist übertragen worden, es ist immer gefilmt worden und gleichzeitig habe ich herausgespürt, das ist nicht typisch für euch. Das ist ja dann wahrscheinlich schon nochmal im mentalen Bereich nochmal eine neue Herausforderung. Oder ist dir das wirklich gelungen, das immer zu ignorieren, dass dort jetzt noch eine Kamera steht, die dich dann aufnimmt und genau all gesehen, was im Moment passiert?
Die Kameras sind wirklich so klein gewesen, dass es nicht so wahnsinnig fest aufgefallen sind, dass die da gestanden sind. Es ist schon sehr unüblich, dass halt Minigolf gefilmt wird. Das ist schon so. Aber ich spiele schon fast 20 Jahre. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch etwa die mal einen Medientermin gehabt. Ich bin mir die Kamera schon ein bisschen mehr gewöhnt als jetzt andere. Und ich bin wirklich so damit gesegnet, dass ich das sehr gut kann, einfach ignorieren und abschalten. Und ja, ich bin froh drum.
Jetzt, wenn ich mit meinen Kindern spiele, bin ich, wenn ich die 18 Bahnen gemacht habe, einmal ein Eis geschafft habe, bin ich super happy, dass ich das geschafft habe. Bei euch ist das ja ganz anders. Beschreib mal ein bisschen, also, was musst du für Punktzahlen erreichen, dass du da kannst konkurrenzfähig sein kannst oder Vize-Weltmeisterin werden? Braucht es da eigentlich auf jeder Bahn dann fast schon nur einen Schlag?
Das kommt auch sehr darauf an, wir haben verschiedene Systeme. Ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt System Beton, System Filz und System Eternit. Beton ist so ein bisschen das, was in der Schweiz erfunden worden ist. Das kennt man am ehesten so ein bisschen. Das kommt auch immer sehr auf den Ort drauf an. Jetzt in Neheim ist eine gute Runde sicher unter 30 gewesen. Man hat sehr viel Ass können machen. Man hat jetzt dort auch können, ich glaube, 22 ist die tiefste Runde, die gespielt worden ist. Meine beste war 26. Ich hatte aber zwischendurch auch eine Runde, die 36 war. Das ist einfach auch nicht gut, aber das war sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Und dann hat man auch die andere Anlage gehabt, dort, das war Eternit gewesen. Und auf Eternit ist es so, dass man wirklich eigentlich jede Bahn muss haben. Also dort solltest du 18 spielen können. Das ist immer das Ziel. Wenn du jetzt so ein bisschen zwischen 18 und 21 gespielt hast, bist du vorne dabei gewesen und alles andere hat dich eigentlich dann einen Rang gekostet, sagen wir es so. Ja. Und dann gibt es eben auf dem System Filz, das haben wir jetzt letztes Jahr nicht gespielt. Das ist auch je nachdem, wie das gebaut ist, kann man sehr tief spielen oder kann auch sein, dass es halt, man kann sehr, sehr schnell Punkte sammeln, weil es oftmals Bahnen hat, wo, wenn man spielt und man nicht durchkommt, das Hindernis, muss man nochmal vom Abschlag starten. Und das kann dann halt so schnell mal hoch werden, wenn man nicht trifft.
Wenn ich jetzt mal jemanden, der sich richtig gut auskennt in Minigolf, muss ich natürlich noch all meine dummen Fragen stellen. Und zwar habe ich mich mal gefragt, ich habe das Gefühl, die meisten Bahnen sind relativ ähnlich, in dem Sinne, dass sich die Bahnen wiederholen, also die 18 Löcher praktisch immer identisch aufgebaut sind. Ist das bei euch ein Wettkampf auch so, dass ihr eigentlich quasi wie die, egal woher ihr geht, die 18 Bahnen sind praktisch immer identisch von dem, was die Hindernisse sind und wie lang die sind. Und also ist das quasi alles genormt, dass ihr immer wisst, wenn ich noch einmal hingehe, mich erwartet die 18 Löcher. Oder ist das unterschiedlich, wenn es kann sein, dass ihr an eine Bahn kommt oder an eine Anlage kommt und dort jetzt eine Bahn drauf, die wir noch nie gespielt haben?
Es ist auch wieder so, je nach System unterschiedlich. Auf Beton ist es wirklich so, es ist von Bahn 1 bis 18 ist immer gleich. Also Bahn 1 ist immer die ohne Hindernis. Bahn 15 ist immer die mit dem Bürgli. Bahn 8 ist immer die mit dem Gugelhupf, wo die meisten Leute nicht so gerne haben. Yes. Also das ist, genau, das ist die Reihenfolge, ist eigentlich immer gleich. Und die sind wirklich genormt, sind immer gleich lang, immer gleich breit. Jetzt 100% Beton. Jetzt in der Halle Bassersdorf ist zum Beispiel 80% Beton, das heisst, es ist alles 20% kleiner, schmaler. Das ist auch original genormt, aber eben nur 80%. Dann gibt es auf Eternit gibt's mehr als nur 18 Hindernisse. Die Bahnen selber sind auch genormt, das ist vorgegeben, wie gross, wie lang. Und Hindernisse genauso, aber es gibt mehrere Hindernisse. Das heisst, es kann auch mal sein, dass eine Anlage an einem Ort von Eternit an einem anderen Ort mit Eternit nicht die gleiche Hindernisse hat. Und dort ist auch die Reihenfolge völlig egal. Also das kommt so, wie es gebaut wird. Und das ist schon auch so, ich habe auch schon mal eine Bahn müssen spielen, die es in der Schweiz gar nicht gibt, weil wir nicht so viele Anlagen haben und wir halt auch nicht alle Hindernisse irgendwo haben. Und das ist dann eigentlich noch sehr spannend, aber manchmal auch ein eine Herausforderung, weil man hat weniger eine Idee, wie könnte die Bahn jetzt funktionieren, was für Linien gibt es alles. Aber wir haben sehr viele Spieler auch, die Erfahrungen haben jetzt in Deutschland von der Bundesliga. Und die kennen das eher jetzt mal, die können dann vielleicht Ideen mitbringen, wie dass man so eine Bahn eben am besten kann spielen. Und genauso auch auf Filz, dort hat es auch Vorgaben maximal Länge von der Bahn. Das kann aber variieren, wie lange eine Bahn ist. Breite ist aber vorgegeben und es hat auch mehr als nur 18 Hindernisse, die auch verschieden verteilt werden. Es kann auch sein, dass ich mal eine Bahn spiele irgendwo im Ausland, wo es in der Schweiz gar nicht gibt, weil viele Anlagen haben wir wirklich sehr wenige. Oder es gibt mal eine Bahn, die ich wirklich gar noch nie gesehen habe. Und dann tut man einfach das austesten. Genau, wie macht man da am besten so?
Dann gerne eine Frage. Wenn du jetzt an eine neue Bahn kommst, Ich habe vor zwei Folgen mit Melanie Hasler da, eine Pop-Pilotin, die auch irgendwie sich an ihre Olympiabahn hintastet, wo sie dann erzählt, ja, man läuft dann das ab und man stellt sich das vor und man diskutiert irgendwie Linien und verschiedene Optionen, die man testet und so. Ist das bei euch ähnlich? Also weißt du, so ein Trahe-Tasten, wo ich irgendwie verschiedene Sachen ausprobiere, oder kannst du an eine Bahn hinlaufen und du checkst quasi gerade, okay, gut, auf dieser Bahn muss ich so spielen. Auch wenn du sie noch nie siehst, einfach so rein von deinem Verständnis für das Minigolf, was du gerade weißt, das ist so, oder ist das auch so, was du musst dann, hey, nein, look, ausprobieren, verschiedene Linien, verschiedene Varianten, wie gehst du an so eine neue Bahn hin?
Also man versucht von vornherein wirklich so viele Informationen einzuholen wie möglich. Aber wenn ich jetzt wirklich mal irgendeinen Ort gehe, wo ich noch nie gewesen bin und habe keine Informationen, dann spiele ich eigentlich auch mal geradeaus und schaue, wie die Bahn gefällt. Wie die Bahn fällt. Also es hat immer einen Zug, rechts, links, wo es kann auch wechseln, je nachdem. Und dann sucht man eigentlich so ein bisschen aus der Erfahrung, wie habe ich das an anderen Orten gespielt, ob jetzt eben über zwei, drei Banden, über rechts am Loch vorbei, links am Loch vorbei. Und dann tut man sich so ein bisschen antasten. Und dann sucht man den richtigen Ball, der eigentlich am meisten abdeckt. Also sprich, den Ball, der am meisten Fehler verzeiht für ein Ass. Und das ist aber wirklich sehr, sehr, sehr viel Tüfteln. Das ist der Teil, den ich nicht so gerne mache. Aber wir haben sehr viele Leute im Team, die das gerne machen. Und da bin ich immer sehr froh, weil die können Stunden damit verbringen. Und ich bin eigentlich gerne die, wo gesagt wird, was gemacht wird, und dann nachher setze ich den Ball und spiele dort, wo es hin muss, und dann funktioniert bei mir meistens. Das habe ich am liebsten.
Sehr gut. Hey, jetzt ist ja meine Taktik quasi, meine Golfmessung ist einfach, also ich habe das Gefühl, das ist so das, was, weißt du, quasi, ja, ich spiele halt möglichst gerade führen, weil eigentlich, wenn du gerade spielen würdest, bist du praktisch überall eigentlich dort, wo du hin müsst. Jetzt habe ich aber Videoaufnahmen gesehen von Leuten, die wirklich meine Golf spielen können, die eigentlich gefühlt selten die Varianten wählen, sondern eben häufig über Banden und teilweise über zwei oder dreimal Banden. Was ist so deine Taktik, so, wo du würdest sagen, so im Grundsatz, wie man am besten zu einem, wenn möglich, Ass kommt?
Es kommt eben, man sollte eigentlich am ersten das Gefühl von der Bahn können ausnutzen. Das heisst, wenn jetzt vorne im Kreis, jetzt sagen wir also in einem runden Kreis, also sprich bei Beton oder Eternit, wenn es vorne im Kreis Gefälle nach rechts geht, heisst das, ich spiele eigentlich so eine Linie, wo der Ball rechts am Loch vorbeigeht, dann stößt er nach links und geht wieder rechts oben ins Loch. Also sprich, ich arbeite mit dem Gefälle. Wenn ich jetzt dort einfach gerade spiele, geht mir der Ball rechts weg und ich habe vielleicht gar keine Chance. Also sprich, ich suche irgendwie eine Linie mit links über Banden, dass er mir rechts vorbeigeht, oder rechts links Banden, dass er mir rechts vorbeigeht. Halt je nachdem, wie die Bahn gebaut ist. Aber man versucht eigentlich wirklich halt mit dem Gefälle von der Bahn zu arbeiten. Man muss halt auch herausfinden, wo ist die Bahn da am regelmäßigsten. Weil manchmal hat es auch ein bisschen unebene Stellen. Also man muss, das ist eben einfach viel, viel Stunden Training.
Wenn man selber geht spielen, kommt man einen Schläger rüber und kann in den Kübel langen mit Bälle. Die haben zwar verschiedene Farben, aber sind alle genau gleich. Bei euch ist das ja ganz anders. Ihr habt, glaube ich, x verschiedene Bälle, wo alle verschiedene Eigenschaften haben. Und die sind Grundvoraussetzung, oder? Dass man überhaupt so kann spielen, wie ihr spielt, nehme ich an.
Genau, wir haben sehr grosse Materialschlacht bei unserem Sport. Wir haben einen Schläger, der einen Gummi drauf hat. Mit dem haben wir einfach ein besseres Schlaggefühl. Und dann gibt es einfach unzählige Bälle. Wir haben verschiedene grosse Bälle, verschiedene Härte, wir haben verschiedene Oberflächen, also mit Lack, ohne Lack oder mit Strukturlack. Sie sind verschieden schwer, verschieden weich. Und so tut man eigentlich... Jeder Ball hat die Eigenschaften und nicht jeder... Also wenn ein Ball gleich quasi... Wenn ein Ball gleich ist mit den Eigenschaften quasi, heisst es noch lange nicht, dass der Ball genau gleich reagiert, wenn es jetzt wärmer ist oder genau. Das heisst, wir müssen eigentlich wirklich den perfekten Ball herausfinden für die Linie. Manchmal ist es auch so, das heisst, wir sollten den und den Ball haben und wir haben in diesen Bällen, die wir dabei haben, von diesen 2.000-3.000 Bällen, die dabei sind, ist genau der nicht dabei, den wir brauchen. Und dann wird es ein bisschen manchmal auch ein bisschen gehandelt mit anderen Nationen. Oder man sucht halt dann bei den Ballhändlern, die vor Ort sind, ob man jetzt genau den Ball findet, der genau das würde abdecken, was man eigentlich möchte. Ja, also, das ist
Materialschlacht. Gibt es denn da irgendeine Reglementierung oder kannst du selber einen Ball erfinden? Hat er einfach irgendwie eine Größe, die er haben muss, aber das Material ist gleich? Kannst du da etwas Neues bringen? Gibt es da so Tüftler, die mit etwas Neuem umkommen und dann viel besser sind deswegen? Oder wie läuft das?
Es gibt eine Normung von der Größe des Balls. Also er darf nicht klein sein. Also es gibt so eine gewisse Schablone. Wenn er durchgeht, ist er eigentlich nicht erlaubt. Wenn das gespielt wird, dann kann man disqualifiziert werden. Es gibt, glaube ich, auch eine Maximalgröße. Bei dem Gewicht weiss ich jetzt gar nicht, ob es auch eine Begrenzung gibt. Aber es gibt eigentlich eher eine Begrenzung von, was ist überhaupt möglich. Und ja, man kann Ball selber herstellen. Also ich habe auch zwei Bälle machen lassen mit meinem Namen drauf. Jetzt nach meinem ersten Schweizermeistertitel und nach meinem EM-Titel habe ich einen Ball of Fame machen lassen, so wie man sagt. Und dann habe ich selber können wählen, was er für Eigenschaften soll haben. Und dann musst du eigentlich hoffen, dass das auch so rauskommt, wie du es bestellt hast. Mir ist das nicht so schlecht gekommen. Und wir sind zufrieden mit denen. Ja. Und dann kannst du eigentlich auch so etwas machen lassen, wo du schon lange mal hast wollen. Ich habe jetzt eher meine Lieblingsbälle nachgemacht, was jetzt gleich eher ein neuer Ball geworden ist, weil es nicht exakt genau das geworden ist, was ich eigentlich wollen kann. Aber eben, man kann einen eigenen Ball machen lassen, aber es geht dann schon 2-3 Jahre, bis du den hast. Also wenn du wirklich musst für etwas trainieren oder hinschaffen, das geht nicht. So schnell einen machen, das geht nicht.
Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr 2.000 bis 3.000 verschiedene Bälle, je nachdem, wo ihr zur Auswahl habt und vorher entscheidet, welche nehmen wir woher mit. Kennst du in dem Fall von all denen ihre Eigenschaften? Also hast du 2.000 Eigenschaften im Kopf und weißt ganz genau, oh, das Wetter, die Temperatur, die Bahn, das Gefälle, da brauche ich genau den Ball.
Also die 2.000, 3.000 ist eher über das ganze Team Schweiz gesehen. Meine Eltern selber haben jetzt vielleicht um die 2000 Bälle, ich habe selber vielleicht etwa 50 und ich kenne die Eigenschaften von diesen 50 relativ gut, würde ich sagen, weil ich die immer mal wieder ein bisschen teste. Und vom Rest, die wo meine Eltern haben, die ich auch schon gespielt habe, die kenne ich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eben die bin, die sagt, oh, auf dieser Bahn ist jetzt der Ball genau der richtige, weil ich jetzt eben jemand bin, der nicht so gerne tüftelt.
Dann habe ich auch gelesen, du hast vorher mal angetönt, Temperatur ist echt entscheidend. Das heisst, ihr müsst auch schauen, dass die Bälle die richtige Temperatur haben. Und da muss man, glaube ich, recht kreativ sein, teilweise, wie man die warm bekommt. Ist das richtig?
Genau, also man kann durchs Wärmen oder Kühlen vom Ball kann man, die Eigenschaften verändern. Oder eben, wenn halt die Lufttemperatur sich ändert, muss man auch reagieren können. Wenn es jetzt am Morgen noch kühl ist, muss man den Ball vielleicht eher wärmen. Und wenn es am Nachmittag dann heiß wird, dann geht er dann vielleicht in den Wasserkübel und muss einfach abgekühlt werden. Oder wir haben auch schon Täschchen gehabt mit Coolpacks drin, wo es einfach wirklich so kühl wie möglich ist. Es gibt auch die Technik, dass er eben so schnell kühl wie möglich ist und dann tut man nur die Oberfläche anreiben, dass er innen härter ist als außen. Also das ist wirklich so ein bisschen, das muss man alles im Training herausfinden. Und wir haben eigentlich auch mit mehreren Schichten Hosen an, wo wir dann verschiedene Wärmestufen haben. Und dann haben wir den Socken, wo wir dann wirklich einfach ganz tief runterstecken können in der Hose, dass es halt dort, wo es am wärmsten ist, dass der dann wirklich ganz warm ist. Dann gibt es auch noch die Wärmeköffer, wo man wirklich die exakte Temperatur einstellen kann. Der Ball bleibt dann immer dort innen und ist dann eigentlich wirklich so, wie man ihn will haben.
Also das heisst, man legt sich selber so an, dass es ideal für den Ball ist. Also man schwitzt, dass es dem Ball gut geht, oder?
Ja. Genau, ja. Also es ist auch so, meine Teamkollegin sagt jetzt ab und zu, oh, ich habe heiß, ich würde gerne meine lange Hose abziehen, aber ich muss noch den Ball können wärmen. Und dann muss sie halt ja, noch ein Moment lang ein bisschen schwitzen. Und dann, aber man kann zum Beispiel auch zwei kurze Hosen übereinander anlegen, dann hat man gleich unten ein bisschen Luft. Ja, aber mir geht es meistens gut auf, dass ich, wenn ich heiß, ich habe eher spät warm, dann, wenn ich heiß habe, dann müssen die Ballen nicht mehr so warm sein.
Hey, ich würde gerne einen anderen Aspekt hinein. Ich bin generell im Sport ein sehr großer Fan von den mentalen Komponenten, weil ich das mega spannend finde. Und ich stelle mir vor, dass das im Minigolf, das ist einfach meine laienhafte Vorstellung, aber wenn ich weiss, sage jetzt etwas, ich muss ja plus minus irgendwann 5-26er Runde spielen, damit ich ja gut dabei bin. Und dann stehe ich irgendwie an die erste Bahn her, wo ich eigentlich weiss, die ist ja einfach, die müsste ich ja treffen. Und dann passiert dort irgendwie so, also der Klassiker, ich gehe ganz nah ans Loch und dann spickt dann so weg und dann geht knapp nicht rein. Dann bin ich aber schon so weit, dass ich schon den Schläger fortrühre und es mich schon anschießt. Und dann logischerweise die nächsten Löcher verneut sind. Wie macht man das, wenn man das richtig gut kann? Dass man, weil ich habe das gleiche Gefühl, du hast ja dann gleich auch den Moment, wo du weißt, hey, das hätte eigentlich besser gehen müssen. Oder es ist jetzt nicht genau so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Wie schafft man das, dass man mit diesen Situationen kann umgehen kann und da nicht einfach mental irgendwie in ein Loch geht und dann mehr als nur eine Bahn nicht gut spielt?
Ich tue eigentlich, wenn jetzt so etwas passiert, schnell analysieren, was ist an dem Schlag nicht gut gewesen, was ich hätte besser machen können. Und wenn es einfach nur Pech ist, dann wirklich abschalten, vergessen, neue Bahn zählt, jeder Schlag zählt. Und das, was mir passiert ist, kann meinem Gegner genauso passieren. Und man muss nehmen, was kommt, Bahn für Bahn, man kann es nicht beeinflussen, was gewesen ist, wirklich einfach Schlussstrich machen und nach vorne schauen. Und erst am Schluss wieder zusammenrechnen, erst am Schluss aufs Tableau schauen. Das habe ich wirklich müssen lernen, nicht rechnen während der Runde, nicht schauen, wo du stehst, sondern einfach am Schluss, einfach auf der Runde bei dir sein und dann kommt es gut. Sonst, wenn du die ganze Zeit am Rechnen bist, bist du einfach nicht 100% konzentriert.
Ist Minigolf ein Sport, wo, wie sage ich jetzt mal, Mentaltraining dazugehört? Oder wie nicht, weil ihr halt einfach wie quasi ein Gefühl, wo nicht jedes Training auf der Bahn sind, eigentlich wie immer könnt an dem arbeiten, wenn ihr das wollt? Oder ist das so ein bisschen typabhängig?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir fixe Trainer haben oder so. Das ist halt auch, wir haben einen Nationaltrainer, der euch bestimmt was Kaderprogramm aufstellt und so weiter. Aber das ist es gerade gewesen. Wir haben auch Betreuer, die mitkommen, die den Ball präparieren. Aber wir haben jetzt nicht auch noch einen Metalltrainer. In der Schweiz ist einfach, sind die finanziellen Mittel nicht da. Wenn jetzt jemand das Mentaltraining möchte, dann müsste das eigentlich privat machen. Ich habe jetzt das ist sicher sehr spannend. Ich wäre eigentlich recht interessiert daran, habe es aber jetzt noch nie gemacht. Es war jetzt bei mir auch noch nicht so gewesen, dass ich irgendwas das Gefühl hatte, ich komme jetzt wirklich nicht weiter, ich muss jetzt wirklich mal Hilfe haben von jemandem. Der Moment, wo ich mal das Problem hatte, ist nachher Corona gekommen, habe ich eine Zwangspause gehabt und nachher ist es wieder gegangen. Das hat mir ein bisschen geholfen, dort, die Zwangspause. Manchmal sucht man es im Gespräch mit dem Trainer und wenn man wirklich nicht weiterkommt, dann gibt es auch Leute, die auch schon Mentaltraining gemacht haben. Aber es gehört jetzt wie nicht fix dazu, es ist eigentlich mehr freiwillig.
Ich nehme an, Erfolg bringt dir auch Wiederholung und Geduld. Kannst du jetzt vielleicht mal so, also wie ist eine klassische Trainingswoche für dich? Oder wiederholst du dann einen Schlag einfach x 100.000 Mal, versuchst du Abwechslung einzubauen, wechselst mal die Bahn, gehst auf eine andere, gehst auch ins Krafttraining, Ausdauer. Wie funktioniert das Training bei dir?
Also generell trainiere ich eigentlich jetzt nur auf einer Anlage, wo ich nachher auch das Turnier spiele. Wir haben jetzt im Verein aber auch jeden Mittwoch einen Vereinsabend. Ich bin aber nicht so viel dort, weil ich gleich noch arbeite bis um 6 Uhr und erst um 7 Uhr dort wäre und am nächsten Tag wieder muss früh auf. Also ich bin nicht so regelmäßig dort, was für mich einfach zu viel ist unter der Woche. Aber ich würde jetzt mal sagen, generell so im Schnitt trainiere ich schon einmal pro Woche, einfach auf der Anlage. Jetzt, wenn wir eine Schweizer Meisterschaft oder eine EM oder eine WM haben, dann sind wir eigentlich ein, zwei Wochen vorher dort. Also Schweizer Meisterschaft eine Woche und EM, WM halt zwei Wochen, wo wir dann einfach wirklich jeden Tag auf dem Platz stehen und x Schläge machen. Und manchmal ist es auch so, dass du an der Bahn eigentlich gut klargekommen bist und dann heisst es im Gespräch nachher in der Sitzung, wir haben das Problem entdeckt, wir wollen gerne den Ball wechseln und du denkst so, nein, jetzt bin ich so gut klargekommen damit und dann musst du dich wieder umstellen, aber meistens hat es ja einen Sinn dahinter, warum man das macht, warum man halt wieder muss den Ball wechseln oder die Linie wechseln oder etwas Neues anschauen, manchmal kommt man wieder zurück auf die alte Variante. Also man muss sehr flexibel sein, man muss sehr, sehr viele Schläge machen. Man muss sich sehr viel können merken. Man spielt ja immer zwei Anlagen, sprich 36 Bahnen. Man muss immer wissen, man muss manchmal auch morgen einen anderen Ball spielen als am Nachmittag. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Training. Man ist immer den ganzen Tag auf der Beine. Es ist nicht nur einfach ein bisschen spielen. Es ist auch körperlich streng und dann eben muss der Kopf auch noch parat sein. Und jetzt nebenbei mache ich schon eigentlich Krafttraining, aber das ist mehr einfach für mich. Es ist nicht so, dass ich jetzt das zwingend brauche für das Minigolf, weil es ist wirklich hauptsächlich mental schon auch ein bisschen Ausdauer im Sinn von, weil es halt einfach mega lange Tage sind. Aber jetzt, ich muss jetzt nicht Ausdauersport machen, damit ich gut bin auf dem Platz.
Sind die vielen Wiederholungen und irgendwie spüren, dass teilweise nur ein Minimü braucht, verändern, ist das auch ein bisschen der Reiz? Dass man, oder kann das dann auch irgendwann mal ins Monotone kippen und dann muss man irgendwann den Kopf lüften?
Also es ist schon der Reiz, um echt Perfektion zu suchen. Es kann aber auch frustrieren, wenn man das eben gerade nicht erreicht. Wenn man einfach immer wieder das gleiche Problem hat und einfach zu keiner Lösung kommt. Aber das hilft eben dann, dass man als ganzes Team auf dem Platz ist und es gibt immer irgendjemand, der irgendwie eine Lösung kann finden kann. Und man schaut das einfach jeden Tag an. Wir haben auch schon Bahnen gehabt, wo wir eigentlich bis zum Schluss fast jeden Tag einen anderen Ball getestet haben, weil wir einfach nicht, wenn wir gewusst haben, es geht noch anders, es geht noch besser und einfach jeden Tag müssen wieder etwas Neues testen, ist jetzt der besser, ist jetzt der besser, bis wir halt einfach wirklich das gefunden haben, wo alle zufrieden sind. Manchmal spielt man übers Team auch verschiedene Bälle, man tut auch analysieren, also man muss immer jeden Ball aufschreiben, man tut dann auch Statistiken führen, welcher Ball ist jetzt Make-It, sprich manchmal muss man auch Varianten spielen, die man vielleicht nicht so gerne gemacht hat, aber es ist übers Team besser, also macht man mit. Ja, man muss sich das ein bisschen adaptieren.
Das klingt alles nach mega viel zeitlichem Aufwand auch, aber trotzdem habe ich rausgehört vorher, wo du so ein bisschen beschrieben hast, wie die Strukturen aussehen und wie viele Leute das überhaupt spielen, dass das wahrscheinlich gleich einfach eine Sportart ist, zumindest in der Schweiz, wo komplett auf Amateurstufen ist, also nicht so, dass man sich irgendwo würde Preisgeld oder was weiß ich was verdienen. Ist das effektiv so und ist das überall so? Also dass, egal in welchem Land dass ich Minigolf spiele, dass es eigentlich immer reines Hobby ist?
Es ist immer reines Hobby. Man kann nicht vom Minigolf leben. Man kommt vielleicht ab und zu mal das Preisgeld über, aber nicht an einer EM oder WM. Dort kommt man eigentlich nichts über. Man kommt eine Medaille über und die Erinnerungen. Man kommt vom Verein oder vom Verband oder jetzt von Swiss Olympic gibt es manchmal auch noch wie ein Preisgeld, aber das ist wirklich nicht die Regel. Und wenn man jetzt eben von anderen Ländern ist es vielleicht schon ein bisschen mehr unterstützt. Wir zahlen relativ viel selber. In Deutschland kommt viel mehr gezahlt über. Die haben auch viel mehr Trainer dabei. Die haben Mentaltrainer dabei, Physiotherapeuten. Und in der Schweiz hat man das Geld nicht für das im Verein. Das ist schon so. Aber Leben vom Minigolf kann man nicht. Es gibt glaube ich, niemanden, der nur Minigolf spielt.
Du hast eingangs gesagt, es ist ein Sport, wo bis ins hohe Alter betrieben wird, dass es einfach eine Überalterung gibt. Gleichzeitig heisst das auch, du könntest noch ewig spielen. Hast du Perspektiven, sportliche Ziele? Eben, jetzt bist du zweimal Vize-Weltmeisterin gewesen, ist klar, du willst den Weltmeistertitel schaffst drauf her. Oder wie sieht das deine nächsten Jahre aus? Wie stellst du dir vor?
Ich spiele jetzt schon wirklich fast 20 Jahre und fast jedes Jahr auch jetzt an einer EM oder WM dabei. Und ich mache jetzt einfach für mich ein Jahr Pause, damit ich auch mal andere Ferien machen kann, weil alle meine Ferien gehen fürs Minigolf drauf normalerweise. Jetzt nächstes Jahr ist dann auch nur World Adventure Golf Masters, das ist das, was man eher so ein bisschen kennt in den USA, das spiele ich nicht, das System. Das heisst, nächstes Jahr habe ich Pause und vielleicht spiele ich 2028 wieder die WM, vielleicht nicht, ich lasse mir das offen. Ich möchte trotzdem Turnier spielen in der Schweiz. Ich möchte trotzdem mein Niveau behalten. Und weil es halt nicht viele Damen hat, habe ich fast so ein das Privileg, dass wenn ich sage, ja, ich spiele, ich möchte gerne mitmachen, bin ich auch meistens dabei. Und mein Ziel eigentlich, ich habe schon sehr, sehr viel erreicht, aber gleich eben WM Gold fehlt mir noch. Also das ist eine Medaille, die ich noch nicht habe und die ich eigentlich wirklich gerne mal noch möchte haben.
Sehr gut, dann habe ich abschließend noch, vor allem die, die zugelassen haben und selber ab und zu auf dem Minigolfplatz stehen, wenn wir schon jemanden da haben, der so gut ist, hast du uns irgendwie drei Tipps, so ganz für uns Banausen und Laien und Gelegenheitsminigolfer, auf was kann man schauen oder auf was soll man schauen, damit man möglichst gut durch so eine Bahn durchkommt?
Also jetzt für die Laienspieler ist einmal wichtig, geht nicht das Gleiche, was wir machen als Profispieler, weil das geht nicht mit ohne Ball. Also gerade ausspielen ist immer eine gute Variante. Und etwas Wichtigste ist eigentlich die Position zum Ball, dass man den Ball in der Mitte von den Füßen hat. Also Ball und Füße bilden das Dreieck. Die Fußspitzen sind eigentlich parallel zu der Schlagrichtung. Also wenn man relativ schräg steht, dann hat man auch nicht unbedingt gerade einen Schlag. Man sollte eigentlich wirklich ein Dreieck bilden mit Füßen und Ball. Und dann nicht beide durchgestreckt, sondern leicht bogen. Und die ganze Bewegung kommt eigentlich aus Schultern und Rücken und nicht aus den Armen und nicht aus den Hüften, sondern die Hüfte ist stabil, die Arm, Handgelenk sind stabil und die ganze Drehbewegung kommt aus dem Rücken. Und dann geht es eigentlich nicht darum, zum Kraft auszuüben, sondern es ist Gefühlssportart, also man sollte eigentlich auch nur so schnell spielen, dass der Ball bis zum Loch oder einmal hinten an die Kopfbande und dann bis zum Loch kommt und nicht mehr. Also es ist nicht das Draufhauen, sondern es ist wirklich ein Gefühlsspielen.
Top. Theoretisch habe ich es verstanden. Ich werde es garantiert nicht hinbringen nächstes Mal und gleich an der zweiten Bahn meinen Stock fortrühren. Aber ich habe jetzt mindestens einen Ansatz, den ich wieder mal ausprobieren kann. Ich danke dir vielmals, dass du da bist. Es war mega spannend gewesen. Ich hoffe vor allem, dass du den irgendeinen WM-Titel dann doch noch holst und wünsche dir so oder so alles Gute für deine Zukunft und merci, dass du uns da so einen spannenden Einblick in deinen Sport gegeben hast.
Danke vielmals, dass du vorbei bist.
Ja, also bevor wir jetzt wieder noch weiter ins Reden kommen über das Minigolf, obwohl wir ja wahrscheinlich Lust hätten, werden wir uns doch trotzdem noch einen zweiten Teil zu tun von dem Podcast. Und es ist mal wieder Anfangsjahr und das heisst für uns beide ja auch schon fast traditionell, es geht um Sportler des vergangenen Jahres. Wer war letztes Jahr gut gewesen im Aargauer Sport? Wer hat dort überzeugt, verblüfft und Freude gemacht? Und ja, wir sind Teil von der Jury gewesen, wo sechs Kandidatinnen, sechs Kandidaten vorgeschlagen haben und ab sofort kann jeder und jede abstimmen und mitentscheiden, wer das denn soll werden. Und sag doch du mal als allererstes, wo denn?
Ja, ey, man kann beides machen. Man kann einerseits auf aargauersport.ch vorbeigehen, dort kann man abstimmen und das gleiche Spiel kann man auch auf der Aargauer Zeitungsseite machen, dort einfach unter Regionalsport vorbeigehen. Ich glaube, ihr werdet dafür sorgen, dass der Voting-Beitrag nicht verschwindet, sondern dass der immer irgendwo ein bisschen oben wird rumgeistern. Von dem wir einfach dort vorbeischauen und für eure Favoritin oder euren Favorit wählen. Aber es will mir noch schnell erzählen, wer denn da überhaupt nominiert ist. Martin, willst du mal einen Start machen? Wer haben wir da, wo dabei ist?
Genau. Ja, jemand, der bei uns im Podcast war. Und nicht nur jemand. Aber wir fangen an. Robin Gemperle, Ultracycling. Spezielle Sportart. Noch nicht so bekannte Sportart, aber er ist wahnsinnig erfolgreich in dem, was er macht und ist mit mega viel Aufwand verbunden. Das haben wir ja gehört, als er bei uns im Podcast war, sehr zu empfehlen, zum Nachhören. Und er ist jetzt nominiert für Aargauer Sportler des Jahres und ich finde absolut korrekt. Nur weil man einen Sportler nicht so kennt, heisst das noch lange nicht, dass man nicht diese eben genau so ein bisschen mehr im Fokus stellen.
Hey, absolut. Und ich glaube, jeder, der sich nichts darunter vorstellen kann und ein bisschen wissen, was die Sportart ausmacht, dann würde ich wirklich empfehlen, den Podcast nachzuhören. Es macht keinen Sinn, dass wir hier probieren, irgendwie nachher zu erzählen, was die Sportart ausmacht. Also ich habe das viel cooler gefunden, dass der Robin selber erzählt hat, wie er da unterwegs ist und was er da alles macht. Darum nochmal würde ich empfehlen, den Podcast zu hören. Das sicher. Und dann haben wir jemanden, der gerade in der letzten Podcast-Folge da war, der ebenfalls nominiert ist. Das ist Michel Heimberg, Wasserspringen. Sie zum wiederholten Mal nominiert. Und wir haben ja letztes Mal mit ihr darüber geredet, dass sie ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr hatte, unter anderem mit EM-Titel und EM-Bronzemedaille und zweimal Top 8 an der WM. Von dem her auch eigentlich unbestritten, dass sie da an dieser Wahl wieder mit dabei ist.
Genau, ebenfalls Tour-Gast bei den Nominierten ist Nora Meister, auch sie. Wieder ein sehr gutes Jahr hatte, im Schwimmen. Auch absolut verdient wieder nominiert mit der Saison, wo sie geschwommen hat. Sie ist ja, glaube ich, der WM Silber geholt, das erste Mal, so gut wie noch nie. Darum auch absolut verdient in der Auswahl in diesen Top 6 dabei.
Ja, definitiv. Sie hat noch zwei Bronzemedaillen geholt und einen Europarekord geschwommen. Also sie hat auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr gehabt, wo sie recht viel Wechsel hatte. Sie hat nach den Olympischen Spielen letztes Jahr im Sommer hat sie also vorletztes Jahr war es schon 24, hat sie noch den Wohnort gewechselt und Studium angefangen und Trainingsort gewechselt und trotzdem gleich schon so erfolgreich letztes Jahr. Also da ist auch sehr verdient. Und dann haben wir als viertes nominiert noch Ilaria Olgiati, die auch schon nominiert war letztes Jahr, auch schon bei uns im Podcast war. Ich meine, gefühlt schon alle bei uns im Podcast gerade drin. Grossartig, spricht für unsere Auswahl. Nein. Sie hat auch ein extrem erfolgreiches Jahr gehabt im Parabadminton. Sie ist nämlich dreifache Europameisterin geworden. Also in jeder Disziplin, wo es geht, hat sie den EM-Titel geholt. Hat, und das finde ich fast am krassesten, sie hat von 51 Matches, die sie letztes Jahr gespielt hat, 48 gewonnen. Also sie hat genau dreimal verloren, und zwar Einzel, Doppel, Mixed, alles reingerechnet und alles auf internationaler Ebene. Und ist darum auch verdient als Para-Badminton-Spielerin vom Jahr 2025 ausgezeichnet worden. Und dank dem allem ist sie jetzt auch nominiert zum zweiten Mal, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, als Aargau-Sportlerin des Jahres.
Wir machen weiter mit der nächsten Frau. Es ist erfreulich, wir hatten sehr starke Frauen, die letztes Jahr unterwegs waren. Auch sie, eine altbekannte im Sport und im Aargauer Sport, Elena Quirici, hat schon so viel erreicht in ihrer eindrücklichen Karate-Karriere und hat wieder ein super Jahr gehabt. Nummer 1 in der Weltrangliste, Grand Winner. Das ist so die Auszeichnung für die Kämpferin, wo über die ganze Zeit die besten Erfolge gefeiert hat. Ja, also ein Wahnsinnsjahr. Sie ist da absolut in Topform unterwegs und darum völlig verdient natürlich auch wieder dabei zur Auswahl, wer denn soll werden das Jahr als Sportlerin, genau. Als Sportler des Jahres.
Definitiv, sie hat das erste Mal World Games Gold gewonnen und auch noch EM Bronze. Also sie ist wirklich super gut unterwegs gewesen. Und dann haben wir noch die letzte Nominierung, das ist auch keine Überraschung, wer sich im Sport im Aargau da letztes Jahr ein bisschen verfolgt hat, der hat sich jetzt gefragt, warum ist der gute Herr nicht dabei? Er ist selbstverständlich auch dabei. Der neue Seifert, Kunstturner, der die historische Bronzemedaille im Mehrkampf geholt hat. Als erster Schweizer seit 75 Jahren eine Mehrkampf-WM-Medaille. Er ist Dritter geworden in Jakarta. Was haben wir fast ein bisschen vergessen gehabt, er hat vorher noch eine EM-Silbermedaille geholt mit dem Schweizer Team und er hat auch noch das eidgenössische Turnfest gewonnen bei der Elite, also ja, auch relativ begehrte Titel und vor allem hat sie auch viel gute Konkurrenz, unter anderem aus dem Aargau, aber auch sonst aus der Schweiz und die hat sich auch durchgesetzt, also von dem her, er hat sehr ein erfolgreiches Jahr gehabt und so natürlich auch völlig zu Recht nominiert und das sind also die sechs, wo man sich muss entscheiden für jemanden.
Genau, wie gesagt, abstimmen entweder bei dir auf aargauersport.ch oder auch bei uns bei der Aargauer Zeitung. Man wählt jetzt seinen Favoriten, seine E-Mail-Adresse an und schickt das Ganze ab und kann dann erst noch etwas gewinnen. Wird nämlich auch noch etwas verlost bei allen, die teilnehmen. Und zwar läuft das Ganze noch ein Weile. Bis zum 4. März kann man noch abstimmen. Das Voting wird dann zu 60% zählen. Da gibt es noch eine Expertenjury, wo wir nicht mehr dazugehören, weil wir ja keine Experten sind. Und dann wissen wir, wer gewonnen hat. Und bekannt gegeben wird das Ganze dann aber erst am 6. März. Dann ist die traditionelle Sportgala. Das Jahr ist sie in Bruck im Campussaal. Da werden wir beide dann auch wieder dabei sein. Geschniggelt im Anzug, einmal im Jahr uns rausputzen. Und sind wir gespannt, wer wir dann dort auszeichnen.
Genau. Und dann würde ich sagen, nichts wie los und abstimmen. Und wir wünschen euch eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Aktuell wissen wir noch nicht, wer der nächste Gast wird sein. Wir haben auf der Liste gerade noch niemanden entdeckt, wo wir gesagt haben, wir unbedingt haben. Aber wenn ihr Vorschläge habt, dürft ihr sehr gerne ein Mail schicken an redaktion@aargauersport.ch. Ihr könnt ihr Vorschläge machen, wer denn im Podcast mal dabei sein soll. Oder ihr könnt sonst Feedback geben. Ihr könnt uns aber auch einfach auf Social Media folgen. Uns irgendeine gute Bewertung für den Podcast da lassen, wenn es euch gefallen hat. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten einfach sicher mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aargauersport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.